Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Devils and Demons. Heute tatsächlich wieder zum Abschluss des unseres Alien-Mais. Wieder eine Doppelfolge. In der ersten Folge heute, in der Episode 9.1, wollen wir mehr oder weniger über die Spin-Offs der Alien-Reihe sprechen. Da haben wir zum einen im Angebot Alien vs. Predator aus dem Jahre 2004 und Aliens vs. Predator Requiem aus dem Jahre 2007 und im Anschluss dann auch noch Prometheus von Ridley Scott selbst. Aber wie gesagt, erstmal begrüße ich natürlich, bevor ich es wieder vergesse, an meiner Seite den Pascal.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist.
Yay.
Sonst würden wir auch nicht aufnehmen. das sind so die beiden, ja vielleicht sogar, wenn wir Prometheus, wir einigen uns jetzt mal, wir sprechen jetzt mal deutsch Prometheus aus, weil immer dieses Prometheus, das nervt mich nämlich selbst, wenn ich das so englisch ausspreche. Deswegen bleiben wir jetzt mal bei Prometheus, würde ich sagen. Das sind so die drei Filme in der Reihe, ja, die am meisten diskutabel sind und ja auch strittig sind und auch so am wenigsten Anhänger und Fans haben, würde ich sagen. Und wir dachten uns, da wollen wir doch der Sache auch nochmal auf den Grund gehen, haben uns die Filme nochmal angesehen und ja, sind auch zu Resultaten gekommen, die, glaube ich, bei uns auch nicht so gerade für Begeisterung gesorgt haben. Aber beginnen wir erstmal im Jahre 2004, Alien vs. Predator. Die Grundlage dafür war damals tatsächlich Comic-Adaption, also der Verlag Dark Horse Comics, die haben damals angefangen, irgendwann so diese Alien- und diese Predator-Timelines so zu kreuzen. Da gab es ja damals, weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Predator 2, da gibt es ja diese Andeutung an der Trophäenwand von Predator, wo er so ein Alien-Kopf hängt.
Ja.
Und das war quasi für Dark Horse Comics so der Initiator, darüber Comics zu machen. Und dann kam man auch auf die Idee, ach, das klingt doch gar nicht so blöd, das kann man doch eigentlich auch verfilmen. Aber man hat sich halt Zeit gelassen damit, weil Alien 3 damals, also zum ersten Mal das Thema aufgekommen ist, und Predator 2 waren halt jetzt nicht so die Erfolgsfilme, sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern. Und deswegen hat man das erstmal auf Eis gelegt, ziemlich lange. Aber 2004 war es dann soweit. Einer meiner meistgehassten Regisseure überhaupt, Paul W.S. Anderson, bekannt aus den Resident Evil Verfilmungen, aus der Mortal Kombat Verfilmung, Event Horizon hat er gemacht, Pompeii hat er gemacht. Strittiger Regisseur, passt aber ganz gut zu diesem Film. Ich frage mal gleich zu Beginn, nee, machen wir es anders, wir können erstmal den Zuhörern kurz erklären, worum es überhaupt in dem Film geht, denke ich mal, damit, das ist ein ganz guter Einstieg. Und der Mann für die Inhaltsangaben ist natürlich Pascal.
Ja, genau. Worum geht es in diesem Film? Der Film spielt auf der Erde, das muss man vorher erstmal sagen, und er spielt zur Jetztzeit, also im Jahr 2004 zur Jetztzeit. Und dort gibt es den Weyland-Konzern, sagt uns ja auch schon was. Weyland-Yutani kennt man ja aus der Hauptreihe. Und diese haben einen Satelliten, der in der Antarktis unter einer Insel eine Pyramide entdeckt hat, die offensichtlich antik ist und sehr viele Anzeichen verschiedener Zivilisationen aufweist. Alles sehr spannend, alles sehr aufregend. Und der Weyland-Konzern, beziehungsweise der Charles Bishop Weyland, möchte halt unbedingt da rein und beziehungsweise gucken, was es dort gibt. Und dafür sucht er sich dann eine Crew zusammen aus Experten. Das ist dann zum Beispiel die Alexa Woods, die darauf die Spezialistin darin ist, Expeditionsgruppen ins Eis zu begleiten, dafür zu trainieren und anzuleiten. Das ist ihr Job. Dann gibt es natürlich halt wieder das diverse Set an Wissenschaftlern, Geologen, Archäologen, alles, was man braucht. Und ja, so geht es dann zu dieser Insel und dann wollen sie mal schauen, was es da unten so gibt. Merken dann dort, dass wenn sie nur ein bisschen in den Boden bohren, da auf einmal schon ein Tunnel ist, der zu dieser Pyramide führt. Und der anscheinend von etwas geschaffen wurde, das unter normalen Umständen eigentlich nicht menschlichen Ursprungs sein kann. Was auch schon mal ein bisschen seltsam ist. Ja, gut, dann kommen sie runter. Und jetzt, um nochmal so ein bisschen den ganzen Clou des Films zu beschreiben, sie lösen dabei einen Mechanismus aus, der dafür sorgt, dass, ich erzähle es einfach so, wie es ist, eine Alien-Königin, die im Zentrum der Pyramide angekettet ist, aufwacht, durch Elektroschocks aufgeweckt wird, woraufhin sie Eier legt. Und während sie unten sind, werden die Leute, die oben geblieben sind, dann gerade von Prädatoren überfallen, die offensichtlich auf dem Weg auch zu dieser Pyramide waren. Und ja, jetzt ist es halt, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass dort dann in dieser Pyramide ein Kampf zwischen Prädatoren, Menschen und Aliens entsteht. Beziehungsweise stattfindet. Das ist so ein bisschen, genau, das Grundgerüst, worum sich dieser Film, woraus sich dieser Film zusammensetzt.
Du hast schon diese Pyramide erwähnt. Erinnerst du dich da noch an unsere vergangenen Episoden, dass das ja auch schon mal die Idee für, jetzt muss ich selber überlegen, was für Aliens oder was für Alien 3? Da gab es doch auch
drei.
Alien 3 war doch der Holzplanet, glaube ich.
Ach so, okay, ja, ich dachte gerade, du meinst das. Nee, dann.
Irgendwo gab es auch, hatten wir schon mal erwähnt, das wissen jetzt die Zuhörer besser, weil sie aufmerksamer unsere Episoden hören als wir selbst. Irgendwo gab es auch schon mal die Pyramide, das hatte ich auch mal beiläufig erwähnt, dass es da auch eine Option gab dafür. Ja, und jetzt wurde es dann tatsächlich hier aufgegriffen. Ja, das ist ein Prequel zu Alien, ein Sequel zu Predator. Predator, kurz, ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger, auch aus den 80er Jahren, ist quasi auch, ja, hat so einen Kultstatus erreicht, wie auch Alien. Da geht es quasi um außerirdische Kopfgeldjäger, nenne ich es mal in Anführungszeichen, um auch quasi Aliens, letztendlich sind es ja auch welche, die jagen scheinbar auf Aliens und auch auf Menschen, und dort gibt es in dem Film halt dann so ein packendes Duell zwischen Militaries und diesen Prädatoren, die halt den Menschen vollkommen überlegen sind mit ihrer technischen Ausrüstung, mit ihren körperlichen Eigenschaften, und dann gibt es noch dieses packende Duell da mit Arnold Schwarzenegger und dem Predator selbst. Ja, und es hat sich natürlich angeboten, das Ganze sozusagen in dasselbe Universum bringen zu lassen. Aber diese Umsetzung hier ist doch mehr oder weniger bescheiden, würde ich grob behaupten. Also er macht ja nicht alles falsch, aber vieles falsch. Also ich finde ihn auf optischer Ebene ist er durchaus okay. Also ich fand zum Beispiel gut, dass sie handgemachte Effekte dort verwendet haben. Also die sahen auch echt gut aus. Die Alien und Predator und die ganzen schleimigen Effekte und so, das muss ich wirklich loben. Aber ansonsten ist der Film halt dumm ohne Ende, findest du nicht?
Ja, definitiv. Was noch so ein Kernelement ist, worauf die Geschichte dann halt später basiert, beziehungsweise was es spannend machen soll, ist, dass sich dann in allen 10 Minuten die Wände in dieser Pyramide verschieben. Und man merkt dann ja recht schnell, dass, beziehungsweise oder man erfährt, dass dann überhaupt der Sinn dieser Pyramide darin besteht, dass einfach nur die Prädatoren quasi eine Challenge brauchen, um so eine Art Ritual des Erwachsenwerdens, so habe ich es verstanden, dass die einfach darunter gehen und dann halt gegen Aliens kämpfen. Und wenn sie es geschafft haben, sind sie cool.
Ja.
Ja, klingt gar nicht so doof, aber halt irgendwie ist es das dann doch, weil wenn man so von Alien-Filmen kommt, das ist mein Hauptproblem, dann fühlt es sich sehr seltsam an, dass auf der Erde um die Jahrtausendwende halt schon Aliens waren und auch früher schon sehr viel früher Aliens waren. Und das ist irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich glaube, in einem Comic würde mich das weniger stören als lustiges Crossover, aber hier wirkt das auch schon wieder zu ernst alles und so.
Ja, vor allem ist, ich hasse das immer, und das kommt ja auch nachher bei Prometheus auch so ein bisschen ins Spiel, dass du halt, der Film erzählt, wir haben ja damals den Ursprungs-Alien-Film, da haben wir damals gesagt, das sind halt normale Arbeiter, normale Schiffscrew und so weiter, die halt so wie du und ich ganz normal ihren Job machen, aber hier, wie auch im Prometheus, sind es halt so Wissenschaftler, beziehungsweise hier kommen noch Archäologen dazu, und das sind eigentlich ja alles intelligente und studierte Leute, aber sie verhalten sich einfach komplett ahnungslos, unlogisch und dumm, und sowas hasse ich bei Filmen, ey.
Ja, das ist ein Problem, das die Reihe seitdem noch ein bisschen weiter begleiten wird, behaupte ich mal so.
Ja. Und das Schlimme ist halt, dass du mit anderen, wenn du den Film noch nie gesehen hast und nie davon gehört hast und denkst so, Alien, geil, Predator, geil, treffen aufeinander, super, da muss ich doch was erwarten können. Und wenn du dann den Film siehst und dann fragst du dich wirklich, kann man davon nicht mehr erwarten? Kann man da nicht ein intelligenteres Skript erwarten? Kann man da nicht auch so ein besseres Pacing erwarten? Ich fand, der Film ist unglaublich lahm in seiner Erzählung, bis da mal irgendwann wirklich was passiert, ist fast eine Stunde vergangen. Und das ist alles so ermüdend teilweise. Und dann auch noch dazu zu bringen, dass der Predator auch noch mit den Menschen zusammenarbeitet, mehr oder weniger, was dann auch nochmal so völlig
ja.
Ist wirklich so, also ich glaube, wir brauchen uns eigentlich gar nicht großartig länger mit dem Film beschäftigen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, dass der wirklich, also es könnte sag ich mal, Leuten vielleicht gefallen, die jetzt wirklich so gar nicht vertraut sind jetzt mit Alien und Predator, die einfach nur vielleicht einen Actionfilm sehen wollen. Das ist okay, aber ich sag mal, für Die Hard-Fans dieser beiden Reihen ist es einfach so, wow, mit den Füßen getreten.
Ja, eine interessante Sache gibt es meiner Meinung nach noch, und zwar der Schauspieler von Charles
Bishop
Wayland ist der gleiche, der halt auch in Aliens und Alien 3 den Druiden Bishop gespielt hat.
Genau,
Lance Henriksen, dann, ja. Genau, was halt so ein bisschen ganz nette Continuity erzeugt, weil dann darauf anscheinend die Theorie, kann man ja daraus dann die Theorie formen, dass der Druide quasi, oder die Reihe dieser Druiden auf dem physischen Ebenbild des ursprünglichen Wayland-Präsidenten halt fußen, was halt, ja, eigentlich eine ganz nette Idee ist.
Das stimmt, ja. Das ist auch tatsächlich noch, Henriksen selbst ist eigentlich auch vielleicht noch das einzige wirkliche Highlight neben den Spezialeffekten in dem Film. Da würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Ja, der Film war dennoch nicht ganz so unerfolgreich und zog dann 3 Jahre später eine Fortsetzung mit sich, Aliens vs. Predator Requiem, oder bei uns dann AVP 2 einfach nur. Auch wieder von sehr geprägt von einer sehr merkwürdigen Entscheidung für den Regiestuhl. Hier waren es die Strauss Brothers, die auch schon, ich weiß gar nicht, die haben erst später, glaube ich, den anderen Film gemacht, diesen wirklich dämlichen Skyline-Science-Fiction-Film, dieses Independence Day Verarme, wo sie einfach so ein Budget an die Hand bekommen haben und einfach alles, wirklich alles für die Special-Effekte ausgegeben haben, weil sie selbst halt Special-Effects oder Visual-Effekt-Künstler sind und dann alles an Geld da reingebuttert haben und dann bei den Schauspielern und bei der Story, beim Skript und so alles komplett darauf verzichtet haben. Ja, ja, und so ähnlich ist dann auch dieser Film hier. Worum geht's?
Genau, der Film knüpft an die grandiose Story aus dem ersten Alien vs. Predator an. Dafür muss ich nochmal ganz kurz das Ende erklären. Im Endeffekt endet der erste Teil darin, dass ein Predator stirbt durch eine Attacke der Alien-Königin, woraufhin dann ein Raumschiff von Predatoren die Leiche abholt. Und diese Leiche ist jetzt halt, liegt auf diesem Schiff und da schlüpft ein Alien aus diesem Predator, aus dem Toten. Das ist jetzt schon der Anfang des zweiten Films. Ja, und dieses Alien ist ein ganz besonderes, denn es ist, man kennt es schon aus Alien 3, eine angepasste Form, beziehungsweise ein Mischwesen aus Alien und Predator. Ein Predalien. Es ist quasi ein Alien mit Rasterzöpfen. Yay!
So,
das ist doch echt cool. Ja gut, und dieses Alien sorgt halt dafür, dass auf dem Schiff der ordentliche Huvabohu ist, woraufhin dann das Raumschiff auch direkt wieder abstürzt. Und zwar in einem Wald in Colorado. Und ja, daraufhin entkommen dann halt ein Haufen Facehugger, das Predalien, und fangen an, ein bisschen Schindluder in der Gegend zu treiben. Dann gibt es noch einen ganzen Haufen menschlicher Figuren, die halt dort leben.
Sag doch Idioten.
Sag doch ja, Idioten. Oder Idioten, so hätten auch aus dem 5. Wrong Turn oder was auch immer stammen können. Echt eigentlich so ein Slasher-Set an Figuren, finde ich so. Ja, also random Menschen, und die treffen auf diese, ja, merken halt, dass diese Aliens da sind, und das ist auch etwas. Und dann kommen halt die Predatoren auch nochmal, weil die dann nämlich einen sogenannten Cleaner, ein Elite-Predator zur Erde schicken, damit der dort alleine, weil warum sich Mühe geben, einer reicht ja, dafür sorgt, dass die Aliens da jetzt nicht die ganze Erde aufessen oder halt einfach die Aliens wieder zu töten. Ja, und das ist so das Grundgerüst.
Gerüst trifft es ganz gut, und du hast zwischenzeitlich das Wort Schindluder benutzt, das trifft es hier eigentlich ganz gut, dass man hier wirklich mit beiden Franchises wirklich Riesenschindlunder betrieben hat. Wenn du denkst, nach dem ersten Film, das war schon Müll, aber den wertest du dann schon fast wieder auf, weil halt dieser zweite Film halt noch viel mehr Müll ist als schon der erste. Du hast auch Slasher schon gesagt, Slasher-Setup. Ich finde, der ganze Film hat so ein bisschen so ein Slasher-Setup. Also der fühlt sich auch an wie so ein Slasher, wie dort die Figuren handeln und wie auch die Antagonisten handeln. Aber der Film macht halt so eigentlich gar nichts richtig. Also ich finde erstmal, vielleicht das Wichtigste bei diesem Film ist es, gleich das übliche Thema ad acta zu legen. Der Film ist unglaublich dunkel. Das ist vielleicht der dunkelste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Man sieht stellenweise nicht, was da vor sich geht auf dem Bildschirm. Du weißt gerade nicht, wer wen verfolgt, ob das ein Alien ist, ob das ein Predator ist, ob da gar nichts ist. Und das ist also wirklich unglaublich dunkel. Hätten wir damit schon mal ein Akta gelegt, aber das ist auch wirklich, also das ist wirklich ein riesiger Kritikpunkt, weil du wirklich nichts siehst.
Ich meine, das ist halt so dieses, als ob es wieder Versuch ist, da halt eine düstere Atmosphäre zu erzeugen, aber eigentlich müsste jeder halbwegs erfahrene Regisseur wissen, dass du dann halt auch mit Kontrasten arbeitest und ja, halt trotzdem auch in einem dunklen Raum klar zeigst, was da passiert, sodass dass man der Handlung folgen kann und nicht einfach nur irgendwie eine dunkle Kanalisation, wo du nur diesen ganz leichten Lichtschimmer siehst und das ist, also ich bekomme davon Kopfschmerzen, wenn ich den Film gucke.
Welche Handlung eigentlich?
Ja.
Auch die Figuren, das sind so alles Stereotypen, alle Hans Wurst A, Hans Wurst B, die funktionieren überhaupt nicht, du fieberst überhaupt nicht mit den Figuren. Was ich wiederum etwas gut finde, ist tatsächlich ein bisschen das Szenario. Also ich finde es tatsächlich nicht schlecht, wenn du dort, klar, du hattest die Predatoren schon in Predator 2 im Großstadt-Setting. Hier ist jetzt kein Großstadt-Setting, aber es ist halt wirklich auf der Erde. Du hast es ja im ersten Teil auch auf der Erde gehabt, aber jetzt nicht so, dass dort Zivilisten sind und sowas. Hier spielt es halt in der kleinen Stadt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist zumindest ein nicht abgenutztes Szenario für dieses Franchise. Aber er macht halt nichts draus, ne? Und du hast schon erwähnt, das Predalien, das ist ein Witz. Und noch mehr ist ein Witz, wie dann dieses, du hast, wie hast du es genannt, den Elite-Predator, wie er dort wie so ein wie so ein Privatdetektiv da durch das Szenario wandert und durchsucht und sowas. Das so, hat mir immer wieder mit der Hand an die Stirn geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Und auch wie das Alien handelt. Das Alien ist immer so aus den anderen Filmen so ein kompromissloses Wesen gewesen. Wenn es sein Opfer gesehen hat, dann spielt es nicht mit dem Opfer, es tötet es einfach. Und hier ist es wirklich so teilweise, dass die Aliens spielen mit den Menschen, so ein bisschen auch mal abwarten und sowas, wo dann auch noch versucht wird, diese Szene aus Alien 3 noch zu kopieren, wo das Alien halt so auf 5 Zentimeter bei der einen Dame da ans Gesicht rankommt, nur um diesen Shot nochmal zu reproduzieren. Mhm. Einfach nur dämlich. Also ich, auch die Effekte tatsächlich, wenn, wie gesagt, eben habe ich sie ja noch gelobt, hier sind zwar ein paar handgemachte Effekte dabei, die sind auch okay, aber es ist halt sehr viel CGI dabei und es sieht halt auch wirklich schlecht aus für das Jahr, in dem der Film entstanden ist, muss ich sagen.
Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass er deswegen so dunkel ist, damit man einfach das doofe Predalien und die CGI-Effekte nicht so gut erkennt.
Ja.
Das ist echt brutal. Und dann das Dümmste, ich kann es ja dann sagen, im Endeffekt wird das ganze Alien-Problem gelöst, indem, was halt niemals passieren würde, so, die würden niemals eine Atombombe abwerfen auf diese Kleinstadt. Das würden die halt nie machen. Das ist halt voll wahnsinnig. Aber nun gut.
Ja.
Das ist hier die Lösung. Atombombe. Boom.
Es ist wirklich, also so hanebüchen, also Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob du noch was zu dem Film hast. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig, dass der Film einfach unterirdisch ist.
Ja, da habe ich auch nichts zu. Das ist einfach nicht gut geworden. Es ist dann auch gut, dass das dann ein Ende gefunden hat mit diesem Crossover.
Ja, das stimmt. Also dem ersten würde ich noch mit, aufgrund der guten Effekte und weil halt schon der auch ein paar Momente hat, würde ich 2,5 Sterne oder Punkte geben von 5. Und dem zweiten Teil würde ich gerade noch so mit ganz viel Hängen und Würgen noch 2 Sterne geben, weil er halt auch ein bisschen unterhaltsam ist. Aber ein bisschen auch nur.
Ja, ich habe auch bei AVP, also dem ersten, habe ich jetzt auch sehr großzügige 3 Sterne vergeben, einfach weil halt Aliens drin vorkommen, die nicht so schlecht aussehen. Das hat halt, man freut sich irgendwie immer, wenn man die sieht. Und dem zweiten, da bin ich jetzt bei dir, da habe ich auch 2 Sterne vergeben. Ja, einfach kein guter Film, richtig. Nicht im Ansatz.
So, und da sind wir dann auch schon bei dem, ja, beim Publikumsspalter schlechthin in diesem Franchise. 2012 hat sich Ridley Scott dem Franchise wieder angenommen. Er war aber zunächst erstmal sehr frustriert, weil es viele Probleme mit den Produzenten gab und mit den Studios. Und dann verabschiedet er sich erstmal von dem Gedanken, einen normalen, regulären 5. Teil, also ein Sequel zu drehen. Und hat sich dann stattdessen, weil Fox trotzdem Interesse daran hatte, mit Scott wieder irgendwas da zu machen, hat man sich dann darauf geeinigt, dass man ein eigenständiges Projekt aber in demselben Universum starten lässt. Und das ist dann halt Prometheus geworden. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, Prometheus. Er formte die Menschen nach seinem Bilde? Nee, wie war das? Dieses Gedicht?
Ich glaube, ja.
Genau. Und 2012 hat er das dann realisiert nach einem Skript, was dann vor allem auf David Lindelof basiert ist und dann halt nicht in der Zukunft spielen sollte, sondern quasi den Ursprung dieser ganzen Mythologie darstellen sollte und damit dann auch den Startpunkt setzen sollte für eine ganz eigene Filmreihe, die ja jetzt quasi letztendlich auch, wie ihr in dem zweiten Teil dieser Episode hören werdet, ja letztendlich auch mit Covenant fortgeführt wurde. Ja, worum geht's in dem Film Prometheus?
Ja, erstmal müssen wir wissen, wann der Film spielt, und zwar im Jahr 2089, also ja, offensichtlich vor der Hauptreihe, beziehungsweise vor dem ersten Alien.
Genau, und tatsächlich, ich höre mal kurz, genau 29 Jahre vor Alien spielt der Film.
Ah, perfekt. Ja, sehr gut. Genau, und es geht um ein Paar von Archäologen, und zwar Elizabeth und Charlie. Diese haben auf einer Insel in Schottland eine Wandmalerei entdeckt, die ein sehr großes, so ein riesiges Wesen zeigt und eine sehr exakt aufgemalte Sternkonstellation. Und diese Sternkonstellation haben sie auch auf diversen anderen archäologischen Antiquitäten oder Reliquien, was auch immer, entdeckt, was sie dann zu einer Theorie bringt, dass quasi die Menschen von anderen Wesen geschaffen wurden und die wiederum einen Ursprung haben müssen irgendwo in dieser Sternkonstellation und haben dann auch im Endeffekt diese Sternkonstellation ausfindig machen können, so dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass von Wayland finanziert eine Weltraummission zu dieser Sternkonstellation stattfindet. Dort gibt es nur einen Planeten, der überhaupt quasi die Möglichkeit für Leben bieten würde, also eine Expedition zu diesem spezifischen Planeten. Und ja, das machen sie dann. Und genau, dieser Planet heißt LV223, also nicht der Planet, den wir aus Alien kennen. Und dort geht es dann hin, da wieder mit einer illustren Crew. Wir haben dann noch David, gespielt von Michael Fassbender, als Droiden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dieses ABCD-Ding. Genau. Das ist jetzt dann der vierte Droide. Idris Elba spielt mit, der spielt den Captain. Dann gibt es noch die Meredith Vickers, gespielt von Charlize Theron. Die ist mehr oder weniger, Leiterin der gesamten Mission. Ja, und sei es drum, im Endeffekt landen sie dann dort auf diesem Mond und entdecken dort dann sehr schnell eine Art, Gebilde, Gebäude, was es erstmal zu untersuchen gilt, und stoßen dann dort auf allerlei interessante Fundstücke, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
So, bis hierhin würde ich es jetzt erstmal beschreiben.
Genau. Ja, es wurde ja früh vermittelt, auch von Ridley Scott und auch von den Produzenten, dass in diesem Film keine Aliens zu sehen sein werden oder dass sie nicht vorkommen werden. Aber das haben wohl viele Leute scheinbar irgendwie nicht mitbekommen oder in den falschen Hals bekommen und waren dann dementsprechend enttäuscht, dass dort keine Aliens zu sehen waren. Fast keine Aliens zu sehen waren. Aber das wurde eigentlich klar vorher geäußert, deswegen weiß ich nicht, warum die Leute da deshalb so enttäuscht waren, du hast es schon gesagt. Spielt 29 Jahre davor, aber halt auch nicht auf dem Alien-Planeten. Auch da haben viele Leute das irgendwie missverstanden und haben gedacht, das ist derselbe Planet wie ein Alien. Ist es aber eben nicht, hast du eben schon gut erwähnt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass dies der Film ist aus dem ganzen Franchise, wie wir es bisher gesehen haben, der am ehesten, also der weder ein Actionfilm ist noch ein Horrorfilm ist, sondern der wirklich reinrassige und auch ernsthafte Science-Fiction darstellt, finde ich. Der auch so ein bisschen so dieses Hauptaugenmerk so darauf legt, auch auf diese Forschung und auf das Entdecken und so weiter. Das ist so noch deutlich mehr als bei den anderen Filmen, finde ich.
Ja, da stimme ich dir schon zu.
Also es ist halt nicht so ein buntes Star Wars oder Star Trek Geblödel, ja, sondern wirklich
Nee, genau, da stimme ernsthaft. Ich dazu. Ja, aber ich meine, bei Alien und Aliens sind auch die Sci-Fi-Motive, die man da findet, auch sehr ernsthaft durchgezogen und so weiter. Bei Alien Resurrection zum Beispiel wieder nicht so sehr, finde ich.
Ja.
Und hier ist es aber halt, da halt so ein bisschen, ja, die anderen Genre-Aspekte fehlen, halt dieses Action- oder Horror-Element, dann wirkt es halt hier wirklich wie ein astreiner Science-Fiction-Movie.
Ja. Du hast schon erwähnt, die Besetzung ist ja eigentlich, spricht ja erstmal für den Film. Idris Elba, toller Schauspieler, Pacific Rim, aus den Marvel-Filmen kennen wir ihn jetzt dann aus der Serie Luther oder im Sommer dann ja auch in Dark Tower. Charlize Theron ist auch top, kann man auch nicht meckern. Michael Fassbender ist auch meistens eigentlich immer gut. Und Noomi Rapace hat zumindest teilweise schon mal angedeutet, vorher in der Millennium-Trilogie oder auch in dem De Palma-Film Passion, auch wenn der Film Mist war, aber sie war gut, dass da Talent vorhanden ist und da spricht erstmal nichts gegen. Ich habe den Film tatsächlich immer damals für die ersten, also ich habe ihn jetzt insgesamt dreimal gesehen, bei den ersten beiden Malen fand ich ihn immer sehr, sehr gut und war immer irritiert, dass die Leute den nicht so gut fanden oder dass er halt wirklich so zwischen Hop und Flop bei den Leuten angekommen ist. Und ich fand ihn eigentlich wirklich richtig super. Aber jetzt beim dritten Mal im Zuge dieses Podcasts, der Vorbereitung dazu, sind mir dann halt doch viele Dinge aufgefallen, die halt wirklich einfach voll daneben sind und die auch einfach nicht funktionieren und gut sind. Weshalb ich den jetzt doch mit ein bisschen anderen Augen gesehen habe. Aber ich würde sagen, wir können ja doch erstmal die Sachen herausfiltern, die der Film gut macht. Also ich habe zumindest Sachen, die mir gefallen nach wie vor in dem Film.
Ja,
ich weiß nicht, wie es dir geht.
Kannst doch, ja, definitiv.
Was gefällt dir?
Mir gefällt einmal grundsätzlich die Idee. Die finde ich interessant. Dann gefällt mir die Rolle des David, also Michael Fassbender generell. Auch seine schauspielerische Leistung finde ich herausragend tatsächlich. Finde ich sehr gut. Ich bin aber auch ein bisschen Michael Fassbender Fanboy. Also das ist, da bin ich ein bisschen anfällig für. Und dann gefällt mir halt die ganze, Inszenatorische, wie es aussieht, wie der, wie bombastisch der Film halt auch ist, ohne komplett durchzudrehen. Also es gibt ja noch diese Szene ganz am Anfang, wo man einfach nur den Schöpfer, dieses Schöpfer-Alien sieht, wie es an dieser Klippe steht, und das sieht einfach sehr, ich stehe total auf die Optik. Ich finde, das sieht wahnsinnig aus.
Ich finde, die ganze Opening-Sequenz ist unfassbar gut, finde ich. Auch so die, also halt da, wo dann halt die Credits stehen am Anfang, wo dann diese Landschaftsaufnahmen zu sehen sind. Ich weiß, ich habe es leider vergessen, wurde es in Island oder Grönland? Wo wurde das nochmal gedreht? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich glaube, fast Schottland, wird zumindest Sinn ergeben. Aber wobei es jetzt, wo es gedreht wurde, weiß ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall irgendwo, sucht euch was aus davon. Und das sieht unfassbar aus, weil auch die Kamera so extrem scharf ist. Das könnte keine Naturdokumentation, könnte das besser aussehen lassen als das, was Ridley Scott hier gemacht hat. Also ich finde, das ist sagenhaft, die Landschaftsaufnahmen, die da sind. Und auch halt das Intro halt mit dem Schöpfer da, das ist echt gut gemacht.
Ja.
Sehe ich auch so. Und der Film durchzieht halt mit seiner Optik. Also das Raumschiff sieht fantastisch aus. Das Innere dieses, nennen wir es mal, Alien-Gebäudes da oder dieses Schöpfergebäudes sieht großartig aus. Gibt halt einen technischen Ausfall, und das ist halt die wirklich dämliche Altersmaske von Guy Pearce, da der den alten Wayland spielt. Das sieht halt wirklich sehr blöd aus, aber das kann man verzeihen, weil er jetzt auch nicht so viel Screentime hat. Aber ansonsten ist der Film audiovisuell, auch die Soundeffekte, boah, das ist, wenn du das im Kino gesehen hast oder auch wenn du es im Heimkino guckst, diese Soundeffekte, die sind der absolute Wahnsinn. Also audiovisuell ist das eigentlich fast der beste Film des ganzen Franchises, finde ich.
Ja, also da sieht man einfach, was Ridley Scott kann, ne? Also das erwarte ich eigentlich immer von ihm, so. Das, ja, ist top.
Ja, kann man absolut nicht sagen. Ja, was hat denn, also Schauspieler, hast du auch schon gesagt, haben dir soweit ganz gut gefallen. Ich fand allerdings tatsächlich das, was die Schauspieler, ach nee, wir wollten erstmal nur loben, stimmt. Okay, ich nehme es kurz zurück. Ich finde es gut, dass der Film, also ich bin ja jetzt nicht religiös, gar nicht, aber der Film, ich fand es gut, dass er halt diese religiöse und auch vor allem eigentlich ja mehr oder weniger philosophische Ebene reinbringt. Viele Leute fanden es nicht so toll. Ich finde es tatsächlich gut, dass der halt so elementare Fragen stellt und sie dann auch teilweise halt so krass deprimierend beantwortet, weil halt die Leute sind halt auf der Suche nach dem Schöpfer, und dann stellt sich der Film halt die Frage, ja, was ist, wenn du deinem Schöpfer begegnest und der gar nicht so toll ist, wie du denkst? Weißt du, oder was, wenn dein Schöpfer nicht Gott ist, sondern ein Alien dich geschaffen hat, oder wenn es überhaupt keinen Grund für unsere Schöpfung sozusagen gibt, also dass es einfach ein Zufallsprodukt ist und so weiter. Und das finde ich sehr gut, wie der Film damit umgeht. Natürlich nimmt er dann so ein bisschen auch immer das Tempo raus, auch der ist recht langsam erzählt, so ein bisschen so wie der Original-Alien-Film, finde ich, so vom Tempo her. Aber ich finde es schon ganz interessant, wie der das so stellt, diese Fragen, die er sich stellt und so. Ich glaube, das hat dir auch gefallen.
Ja, definitiv. Das ist auch, und dann noch diese Frage, und wenn das unsere Schöpfer sind, wer hat die Schöpfer erschaffen?
Ja.
Und
ja,
so weiter und so fort. Das ist ja auf jeden Fall super interessant. Die ganze Idee dahinter finde ich, ja, ist einfach eine tolle Idee für ein Prequel, das so ein bisschen dann halt die Menschheit da nochmal ein bisschen mehr beleuchtet. Weil du hast ja auch in den anderen Alien-Filmen, bekommst du immer nur so ganz ausschnittsweise überhaupt einen Blick auf den aktuellen Zustand der Menschheit. Du erfährst ja fast nichts.
Ja.
Außer jetzt, sagen wir mal, im Extended von Resurrection so ein bisschen am Ende. Aber hier bekommst du ein bisschen mehr mit, einfach gefühlt. So, du siehst, so wie die Technologie zu der Zeit ist, was die Menschen dann interessiert und wie sie mit der ganzen Situation umgehen. Das fand ich sehr cool.
Ja. Die Frage, die sich da stellt, ist halt, das hatten wir ja für die Leute, die es nicht gehört haben, im Filmquartett war ja der Pascal auch bei uns zu Gast. Und da haben wir uns auch schon, auch bei einem anderen Scott-Film, bei Blade Runner 2049 gefragt. Die Frage ist, wollen wir Sachen erklärt haben? Haben wir diese Sachen, als wir damals Alien das erste Mal gesehen haben, haben wir uns diese Fragen zum Beispiel gestellt? Wollen wir sie beantwortet haben? Wollen wir einen Film darüber haben, der irgendwelche Mysterien auflöst? Die Frage stellt sich hier auch, aber ich finde, das umgeht Prometheus wirklich gut, weil er das auch wirklich sehr sinnvoll macht. Welche Szenen mir noch gefallen haben, war auf jeden Fall die Szene, in der dann der Schöpfer quasi sich als der Space Jockey entpuppt aus dem Original Alien Film, wo halt diese, wer sich daran erinnert, das war ja diese in dem Alien Raumschiff im ersten Teil, oder halt diese riesengroße Skulptur mit diese Art Steuerknüppel oder diese Art Kanone da war, mit der Leiche drin quasi, und hier sieht man halt wer da drin sitzt und wie das Ding in Fahrt gebracht wird, fand ich sehr, sehr toll gemacht. Und es gibt ja wir haben jetzt darauf jetzt so gar nicht so genau eingegangen, aber es gibt ja quasi mehrere Spezies, die wir in dem Film sehen. Wir haben ja einmal diese Schöpferkreaturen, die halt so aussehen, wie soll man sagen, nackte Menschen, aber so extrem maskulin, sehr körperlich, sag ich mal, und sehr blass und so weiter. Dann gibt es diese kleinen wurmartigen Geschöpfe, die dort in dem Gebäude von Prometheus umhergeistern, dort im Wasser, und dort auch die ersten Wissenschaftler quasi anfallen. Das sind so eine, Wurm-Aliens, nennen wir es jetzt mal so, rein von Optik, und das fand ich mega geil, wie, jetzt habe ich geil gesagt, sage ich eigentlich ungern, habe ich schon mal gesagt, mega gut, wie die beiden Wissenschaftler angegriffen haben und von dem einen so diesen Helm so nach innen weggezogen haben, dass er sich so, nach innen weggesogen hat, und bei dem einen sind sie im Mund verschwunden und haben ihn quasi von innen heraus erledigt. Das war schon sehr eindrucksvoll. Aber es gibt halt leider, muss man sagen, und das ist mir tatsächlich jetzt wirklich erst beim dritten Mal sehen aufgefallen, halt auch wirklich ziemlich krasse Logikfehler und Sachen, die halt wirklich absolut dumm sind in dem Film. Ich lasse dir da gerne mal den Vorrang.
Ja, also das ist jetzt auch kein Geheimnis. Die offensichtliche Kritik, die ja mit dem Film einherging, ist ja die, dass in diesem Film noch mehr als in allen davorhergehenden diese Besetzung von Spezialisten, die halt dafür ausgebildet ist, so eine Expedition durchzuführen, dass die sich halt unfassbar dumm verhält. Und das ist einfach leider so. So, da kann man jetzt, ich habe da, ich sag mal, drei Situationen, die ich eventuell mal anführen würde. Ja. Weil das ist halt wirklich, das ist, ich habe schon mal davon erzählt, dieses Suspension of Disbelief. Du gibst deinem Film immer einen gewissen Kredit und sagst ihm so, ich weiß ja, dass das Fantasy ist oder Science Fiction. Deswegen ist das alles, glaube ich, kaufe ich dir mehr ab, als wie wenn ich jetzt irgendwie einen Realfilm, also reales Setting habe. Aber das ist hier einfach für mich auch zu weit getrieben. Und dann kann ich einfach, dann ärgert mich das so sehr, dass ich den Film nicht genießen kann. Das fängt bei der, ich glaube, am meisten zitierten Szene an. Es ist halt ganz offensichtlich, du hast ja diesen Biologen dort, der halt erstmal am Anfang ein kompletter Schisser ist, weil er halt sieht, wie dieses Schöpfer-Alien da halt zerteilt in diesem Gebäude liegt und dann am liebsten wegrennen möchte. Und dann 20 Minuten später trifft er dort auf eine Space-Cobra, die ihm dann nicht so viel Angst einjagt, und er dann halt, ne, es ist halt einfach blöd, so, auch wenn es schon tausendmal gesagt wurde, und dann geht er halt auf diese Cobra zu und macht so, du, na, du bist ja eine süße Cobra.
Ja.
Surprise, funktioniert nicht gut, so stirbt er halt deswegen. Das ist halt mega blöd.
Aber wenn es das nicht gewesen wäre, dann hätte es die tolle Szene eben, die ich weiß auch nicht, ob ich sie Würmer genannt habe. Ja, Space Cobra trifft es, glaube ich, besser.
Hast du recht, aber nö, wenn es das nicht gegeben hätte. Ich meine, das ist jetzt, dafür muss man kein Genie sein, um das so umzuschreiben, dass die Cobra halt von hinten einfach auf ihn drauf springt, oder so.
Das stimmt.
Also da muss man jetzt nicht, das hätte man sich anders überlegen können. Ne? Dann gibt es ja diese, das ist ja auch wieder, weil es so schade ist, weil es eine tolle Idee ist, gibt es ja diese kleinen Bälle, die durch dieses Gebäude fliegen und alles abscannen.
Ja.
So. Und ich frage mich halt einfach, wenn man weiß, dass man diese Bälle hat, wo die auch vorher nicht drüber reden, was ich auch komisch finde, weil warum reden wir nicht mal drüber, was wir alles können? Wäre doch vielleicht ganz spannend für alle.
Ja, er holt sie dann einfach so raus und dann fragen dann, was kann er denn? Ja, das sind meine magischen Bälle oder sowas, sagt er dann, und die können dahin fliegen und dahin fliegen. Ah, gut zu wissen, dass wir auch vorher, ja, wie du schon sagst, Instruktionen haben und überlegen, wie wir jetzt überhaupt vorgehen. Da zieht er einfach mal irgendwelche technischen Gerätschaften raus. Voila!
Ja, das ist halt, da entsteht so ein Söldner-Feeling halt, weißt du, so jeder kommt mit seinem komischen Arsenal an Spezialwaffen rum und dann machen wir einfach mal, aber das ist ja nicht so eine Mission. Und wenn es halt diese Geräte gibt, dann frage ich mich, ja gut, das ist doch cool, ihr seid auf einem komplett fremden Planeten, ihr wisst überhaupt nicht, was da ist. Wieso landet ihr nicht dort? Legt euch nochmal 2 Tage in die Kälteschlafkammer und lasst einfach 20 von den Bällen die komplette Umgebung abscannen und wacht dann wieder auf und guckt mal, was passiert ist. So, das ist doch irgendwie, ergibt das doch mehr Sinn, oder sehe ich das falsch?
Nee, siehst du absolut richtig, ja, das ist...
So, das wird doch niemand so machen, also keine reale Militär- oder wissenschaftliche Mission wird so agieren. Ja, und dann, das ist mir, glaube ich, auch jetzt erst beim zweiten Mal aufgefallen, ist dann die Szene, wo halt sogar der Druide dumm handelt, nämlich, kann ich jetzt ja sagen, ich gehe davon aus, jeder hat den Film gesehen, wenn er später dann den Schöpfer aufweckt, der David. So, dann weiß er jetzt, auch er weiß, er redet jetzt gleich zum ersten Mal mit einem von diesen Kreaturen, er ist mindestens groß und offensichtlich sehr stark. So, er weiß nicht hundertprozentig, wie sie reagieren, wieso stellt er sich dann nicht, er hat ja offensichtlich keine Fernkampfwaffen, 5 Meter von ihm entfernt und sagt Hallo, warum stellt er sich in Armreichweite von ihnen?
Ja, als ob er ihn gleich, als ob er denkt, es gleich folgt eine Umarmung oder irgendwie sowas.
Ja, so, guck doch erstmal, wie er reagiert. So, auf 5 Metern kann ich vielleicht noch selber reagieren. Nein, er stellt sich da einfach neben und wird halt einfach im Nahkampf zerlegt. Tja, surprise. Das ist halt dann nicht so klug. Ja, und das sind halt, und davon findest du noch mehr. Wir müssen jetzt ja auch noch nicht alles eingehen. Ich will den Film auch nicht zerpflücken, aber das sind halt die Punkte, die mich bei dem Film so ärgern, dass ich ihn nicht richtig genießen kann.
Ja, es ist tatsächlich so. Also es ist, ich sag immer, der Film ist in seinen besten Momenten ist er großartig und in seinen schwächsten ist er richtig mies. Mhm. Ja, nee, das sehe ich auch so. Und ich auch so eine Frage. Und die, das, ich bin, vielleicht bin ich auch, habe ich darüber zu wenig nachgedacht, aber eine unserer Hauptfiguren, die ist ja dann auch schwanger.
Mal ja. Wieder.
Und warum ist das Alien im Uterus? Wo wir doch eigentlich wissen, dass die Aliens eigentlich über den Brustkorb.
Na, das ist eine andere Form von Alien, ne? Das ist ja nicht das Alien, ist ja kein Xenomorph. Es ist ja ein, so eine, erst aus der Verbindung von dem Schöpfer und diesem jetzt ohne Namen Alien entsteht ja dann in der allerletzten Szene zum Schluss dieser Xenomorph.
Ist ja noch kein Aus. Meinst du, dass dich durch die Verwandtschaft durch die Artenverwandtschaft, die ja denn da vorliegt, das eigentlich genauso sein müsste,
theoretisch. Ja.
Aber gut, darüber lässt sich vielleicht streiten. Bin ich da jetzt gerade zu streng mit dem Film um.
Ja, wobei natürlich kannst du auch recht haben, dass sie sich halt gedacht haben, ja, vielleicht sollten wir das, weil aus dem Brustkorb kann sie den sich halt echt schlecht selbst rausoperieren.
Ja.
Das wird schwieriger. Aber die Szene, wo sie dann sich ja selbst in diese Behandlungszelle begibt und dann dort diese Operation vonstatten findet, die ist extrem intensiv und sehr gut umgesetzt, finde ich. Das ist, da kriegst du richtig Gänsehaut und fieberst mit.
Ich finde generell, der Film ist jetzt nicht gruselig, eigentlich kein bisschen, außer halt dadurch, durch die Fragen, die er sich stellt und wie sie dann beantwortet werden, das ist schon ein bisschen gruselig, aber rein jetzt vom Horrorfaktor, der ist ja nicht so da in dem Film, aber er ist halt trotzdem, auch trotz seiner langsamen Erzählweise, gerade in der ersten Stunde, ist er halt wirklich sehr, sehr spannend und er hat wirklich dann auch einen sehr spannenden Klimax am Ende, wo dann halt wirklich so in den letzten 20 Minuten nochmal alles rausgehauen wird, in Fußballersprache gesagt, in moderner Fußballsprache. Also ich finde es schon. Also, aber man muss halt auch trotzdem sagen, dass halt in der ersten Stunde halt schon ein bisschen, ja, ich finde es nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, ich mochte es ja auch bei Alien, dass es halt ein bisschen langsam an die ganze Sache rangeht. Aber das ist wieder so der Fall, wo nicht so viel erzählt wird. Oder man hätte ja auch ein bisschen die Charaktere ein bisschen sympathischer machen können oder ein bisschen akkurater ausgestalten können. Aber das hat man halt alles nicht gemacht. Die Figuren sind einem ja auch fast bis zu den Hauptrollen eigentlich relativ wurscht. Und das, obwohl das halt bekannte Schauspieler sind, die dabei sind. Aber ja, da hat der Film auch viel Potenzial verschenkt letztendlich.
Ja, ja, noch eine Sache, die mich halt auch stört, ist dieses...
Vor allem der Typ...
Charlie.
Der
ist halt auch richtig blöd und das ist halt auch mein Problem, weil ich kaufe den nicht ab, wie sie darauf, ich meine, die entdecken zum ersten Mal, so wie ich es jetzt verstanden habe und wenn man die AVP-Filme mal außen vor lässt, entdecken die jetzt gerade zum ersten Mal bewusst außerirdisches Leben.
Ja.
So, und selbst wenn das jetzt nur konserviert ist, wenn sie da nur auf eine Pyramide gestoßen sind mit Mumien oder halt mit mumifizierten Wesen, selbst das ist noch so eine bedeutende Entdeckung und ist ja auch, weil es ja erstmal beweist, dass es außerirdisches Leben gibt und dann können die ja noch weiter gucken und finden ja vielleicht Richtig. Irgendwo dann auch noch lebende Sachen und der ist so enttäuscht und sitzt dann da mit seiner komischen Flasche und die haben ja noch gar nicht viel, das ist ja ein ganzer Mond, so, du hast ja nur um deine Ecke da rumgeguckt und sagt so, sie haben doch gesagt, die sind alle tot.
Ja,
das heißt, es gibt niemanden mehr.
Vor allem, wenn du das vergleichst mit dem Film, der in diesem Jahr halt in den Kinos war, mit Life, der ja auch immer so Richtung Alien-Franchise so tangiert, also ist nicht berührt, aber ist ja ähnlich aufgebaut, ist der Film. Und da ist es ja auch so, dass sie zum ersten Mal auf außerirdisches Leben stoßen und dort weinen die vor Freude, die rasten förmlich aus. Da, auf der Welt werden da Videoübertragungen gemacht von der ISS ja. auf den Times Square und sowas. Das war eine Riesensensation. Und wenn du das hiermit vergleichst, ist es schon ein bisschen lächerlicher.
Wir haben sie gefunden, auch Mann, sie sind tot, alles scheiße.
Ja.
Gibt bestimmt niemanden davon, der lebt. Naja. Ja, das ist, hat der Film, so, da ist er ein bisschen komisch. Dann gibt's auch so ein paar überflüssige Actionsequenzen, meiner Meinung nach, aber ist okay, du musst halt drin auch nochmal Spannung erzeugen, wenn sie zum ersten Mal wieder zurück wollen. Aber dann gibt's halt auch coole Sachen, wie halt, als Charlie dann ja auch infiziert wird. Von David, lustigerweise. Auch ein sehr cooler Druide.
Ja.
Einfach so, ich mache es irgendwie so experimental. Biologie mit meinen Leuten, für die ich arbeiten soll.
Und ja, aber das ist dann wieder das Motiv aus dem ersten Film, Cruise entbehrlich, ne?
Genau, Cruise entbehrlich und die Mission zählt und die wissenschaftliche Erkenntnis ist wesentlich wertvoller. Ja, aber wie er dann wieder ins Raumschiff möchte und die Meredith verbietet ihm das und fackelt ihn einfach ab. Das sind harte Szenen. Das ist, da ist der Film relativ, konsequent.
Ja, das stimmt. Obwohl er zum Beispiel aus dem Charakter von Meredith, also von Charlize Theron, halt auch viel zu wenig macht. Das ist so eine charismatische Schauspielerin mit so viel Talent und dann macht man einfach nichts daraus.
Ja, diese Szene mit hier Captain Janek, Idris Elba und ihr, wo sie dann halt, weißt du, dieses
Techtelmechtel.
Nur um ihn aus dem Raum rauszulocken. Das war auch so ein bisschen, ach ja, erst spielt sie die Harte, dann bringt er zwei kecke Sprüche und dann sie in 5 Minuten auf meinem Zimmer. Bup, bup,
bup. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, hast du noch was?
Nee, inhaltlich nicht mehr. Man muss den ja auch nicht komplett zerpflücken und ich glaube, wir haben alles erwähnt, was wir gut finden. In dem Sinne habe ich dazu nichts zu sagen.
Ja.
Hast du noch Fun Facts irgendwie? Irgendwas noch?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte mich da eher darauf konzentriert, dass wir halt den Leuten nochmal genau erklären, für die Leute, die es halt nicht verstehen oder nicht so ein bisschen nachgelesen haben, dass es halt nicht derselbe Planet ist und wann es spielt und so weiter. Hast du welche?
Nee, ansonsten auch nicht.
Ja.
Außer, ja, das ABCD haben wir schon gesagt.
Genau. Also ich würde den Film letztendlich, also ich mag ihn trotzdem immer noch, aber er hat schon viel Credit bei mir jetzt verspielt bei der letzten Sichtung, da halt er wirklich sehr unlogisch ist an vielen Stellen und man, wenn man es weiß, halt auch einfach nicht mal ausblenden kann. Und ich würde ihm aber trotzdem noch 3,5 Punkte geben, weil er halt audiovisuell absolut überragend ist und halt trotzdem eine spannende und gute Geschichte erzählt. Auch wenn sie halt vielleicht im Skript selbst dann nicht so durchdacht war, wie es hätte sein können oder wie man es bei Ridley Scott hätte erwarten müssen eigentlich.
Ja, da bin ich also ja mal wieder bei dir, weil ich würde dem Film, also in seinen guten Momenten ist das irgendwo zwischen 4,5 und 5, weil er echt so viele Sachen sehr großartig macht, aber da ich den Film einfach nicht genießen kann, ist vielleicht auch ein persönliches Problem. Ich freue mich auch für jeden, der es kann, aber mich stören halt diese Negativpunkte und dann bin ich halt auch bei 3,5.
Ja.
Im Sinne von, ja, ich würde den, bestimmt werde ich den irgendwann nochmal gucken, aber richtig toll finden kann ich den halt leider nicht.
Genau. Gut, das war's für den ersten Teil dieser Episode. Im zweiten Teil dieser Episode erfahrt ihr dann alles von uns über den aktuellen Kinoableger und über quasi die Fortsetzung zu Prometheus, über Alien Covenant. Dafür dann einfach eine Episode weiterklicken, so wie ihr es auch in der letzten Woche schon gelernt habt. Bis dahin, viel Spaß.
Bis dann, tschüss.
Ciao.